SRF 2 Kultur.
Am Mikrofon Sascha Renner, Sie hören Reflexe. Und in Reflexe geht es heute um die klassische Fotoreportage und ihre Wiedergeburt im Internet. Die Fotoreportage sei tot, hört man immer wieder, seit Jahren. Längst vorbei sind die Zeiten, als mehrseitige Bildergeschichten in Magazinen das einzige Fenster in die weite Welt waren. Damals, in den 30er bis 60er Jahren, blühte das Genre. Reporter der großen Fotoillustrierten wie Life, Time oder Paris Match schwärmten aus. Zurück kehrten sie mit Bildern direkt von den Schlachtfeldern des Spanischen Bürgerkriegs, wie etwa Robert Capa oder wie Werner Bischoff, der die Poesie von Japan oder von Peru meisterhaft einfing, Länder, die damals für die meisten Leute unerreichbar waren. Doch dann kam das Fernsehen und schließlich das Internet, beide schneller und günstiger. Die Printpresse geriet immer mehr unter Druck. Viele der einst stolzen Fotoillustrierten verschwanden. Information ist heute kostenfrei erhältlich und das werbebasierte Geschäftsmodell vieler Titel funktioniert nicht mehr. Die Redaktionsbudgets für aufwendige Reportagen schmolzen so vielerorts fast gänzlich dahin. Und die Fotografen? Viele lamentieren. Sie sehen ihren Berufsstand bedroht und sorgen sich, dass wir vieles nicht mehr sehen werden, weil es im Schatten der Medienhypes liegt. Fabian Biasio ist einer jener engagierten Fotojournalisten. Doch lamentieren mag er nicht. Im Gegenteil.
Der Markt im Journalismus ist im Wandel und die große Fotoreportage, die sich eingehend mit einem Thema befasst, über viele Seiten, die gibt es schon lange nicht mehr. Für mich ist aber das Internet eine wunderbare Demokratisierung. Man kann sich sein Publikum selber erarbeiten und das Internet bietet halt auch die Möglichkeit, bewegtes Bild und Ton zu zeigen und das bedruckte Papier kann das nicht. Und ich finde es faszinierend, diese Möglichkeit zu bespielen.
Fasziniert von den neuen Möglichkeiten ist auch Michael Hauri. Wie Fabian Biasio hat er seine Laufbahn als Fotojournalist begonnen und ist heute ein Multimedia-Pionier.
2009 habe ich mit drei Kommilitonen zusammen ein Produktionsstudio gegründet, genau mit diesem Vorhaben. Wir haben das damals etwas pathetisch formuliert: Wir wollen die klassische Fotoreportage ins 21. Jahrhundert transferieren, weil wir einfach glauben, dass durch die Multimedialität die Reportage weiterleben kann und sich eben flexibel anpassen kann an die neuen medialen Gegebenheiten. Also sprich, eine Multimedia-Reportage ist eben sehr geeignet, um online abzuspielen oder auf dem iPad oder dem iPhone und ähnlichen Geräten.
Die untergehende Fotoreportage ins 21. Jahrhundert retten. Das wollen Michael Hauri und Fabian Biasio. Doch in welcher Form? Noch gibt es keinen einheitlichen Begriff für das, was in den letzten 2-3 Jahren weltweit an Fahrt gewonnen hat. Man nennt es Audiovisual, Multimedia Story, Audio Slideshow oder auch Webdoku. Was steckt dahinter? Michael Hauri?
Eine Multimedia-Reportage vereinigt im Prinzip das Beste aus den Medien Fotografie, Bewegtbild, also Video, Ton und Grafik. / Text. Eine Multimedia-Reportage lädt im Idealfall ein, sich 5 Minuten zurückzulehnen. Sie lädt ein zu einem entschleunigten Rezipieren und sie lädt eben auch ein, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die im allgemeinen Infotainment der Massenmedien untergehen.
Geschichten, die sonst gerne untergehen, wie etwa jene dieses Obdachlosen in Berlin.
Ich lese gerne, weil das ist, es ist so eine Mauer, so ein Schutz. Wenn ich auf die Straße gucke und diese dummen Leute sehe, da kann ich eigentlich nur noch weinen oder schreien.
Und während der Obdachlose erzählt, ziehen auf dem Computerbildschirm nicht etwa Videobilder vorbei, sondern Fotografien. Einzelne. Jede bleibt für einige Sekunden stehen. Sorgfältig komponierte Bilder, die sich einprägen. Der Mann lesend auf der Bank, mit einer Bierflasche im Tram, seine Habseligkeiten unter dem Arm. Es ist der Obdachlose, der direkt zu einem spricht. Das schafft Nähe.
Methadon-Zombie. Ich stehe morgens zwischen 2 und 4:30 früh auf. Ich stehe nicht auf, ich stürze ins Kotzen. Ich kotze jeden Morgen. Das ist ein Horror. Nachdem ich die Magentabletten genommen habe, nachdem ich 3 Bier getrunken habe und dann nehme ich meinen Ersatzstoff und dann geht's einigermaßen. Ich renne den ganzen Tag durch die Gegend. Winter, Sommer, Feiertag, Sonntag, alles gleich. Assis wie ich haben kein Frei. Das ist ein 24-Stunden-Job. Ich gucke mir die Leute an. Ich interessiere mich für ihr Leben und versuche ihnen irgendwie weiterzuhelfen. Ja, die Leute begegnen mir irgendwie, als sei ich ein Stück Dreck. Nur weil ich dreckige Pföten habe und irgendwie 40 Pfund Gepäck mit mir schleppe, denkt jeder Trottel, der könnte sein Mütchen an mir kühlen. Ja, so. Und ganz zu schweigen von Wachschutz und Polizei. Ich habe immer ganz, ganz viel Ärger. Ich habe Jura studiert und bin 2-mal das erste Examen gefallen. Ich habe die Logik nicht verstanden. Und habe jetzt nach irgendwie 20 Verurteilungen, habe ich sie immer noch nicht verstanden.
Ein Beispiel für eine Multimedia-Reportage, die Fotografie und Ton zu einem ästhetischen, inhaltlich packenden Dokument zusammenführt. Geschaffen hat die mehrminütige Reportage Michael Hauri mit seiner jungen Produktionsfirma 2470 Media, mit Unterstützung der TAZ, der Tageszeitung aus Berlin.
Wir sind nach Berlin mit der Idee, da ein multimediales Projekt zu verwirklichen, sind dann auf die Idee gekommen, dass wir Porträts machen, bei denen wir ganz einfache Leute vorstellen und die Leute im Prinzip selber ihre eigene Geschichte erzählen lassen. Und das Ziel war dadurch, also mit diesen kleinen audiovisuellen Geschichten, ein Mosaik der Stadt Berlin zu erstellen. Und fester Bestandteil dieses Formats sind natürlich auch starke Reportagefotos. Und mittlerweile haben wir 100 dieser Berlin-Folgen-Geschichten hinter uns. Das Projekt ist erfolgreich über 2 Jahre gelaufen. Die Erfahrungen, die wir mit dem Projekt Berlin-Folgen gemacht haben, waren teilweise ganz rührend. Es haben sich sehr viele Menschen bei uns gemeldet, sehr viele Leserinnen und Leser. Also es gab beispielsweise vor kurzem eine E-Mail von einer Bekannten eines Protagonisten, den wir porträtiert haben. Und die meinte, ja, sie sei eine Verwandte von dieser Figur. Und der Mann ist obdachlos und sie hat diesen Mann seit Jahren nicht mehr gesehen. Und dank dieser Serie, die sie online gesehen hat, hat sie zum ersten Mal wieder ihren Verwandten gesehen und ob wir nicht den Kontakt vermitteln könnten, weil sie ihn gerne treffen würde. Und das ist schon auch eine Rückmeldung, die mir zeigt, das ist nicht egal, was wir machen. Also die Fotografie trägt da ganz wesentlich dazu bei, dass Menschen, etwas pathetisch formuliert, zueinander finden, sich vernetzen können und auch Menschen das Gefühl bekommen, dass sie nicht alleine sind. Und das fand ich sehr rührend.
Die Porträtserie wurde zum unerwartet großen Erfolg. Zehntausende klickten auf der TAZ-Seite auf die Fotofilme und über die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, Blogs etc. fanden sie weitere Verbreitung. Doch wie kommt es, dass ein Fotojournalist sich in Bewegtbild und Ton in die Multimedialität vorwagt, in Bereiche also, die ihm zunächst einmal fremd sind?
Ich empfinde diese neuen Gegebenheiten nicht als Druck, sondern als eine absolute Chance, ja sogar als Befreiung. Befreiung in diesem Sinne, dass ich eben nicht mehr unter Druck stehe, unbedingt immer das spektakulärste Bild mit nach Hause zu bringen, sondern dass ich eben auch entscheiden kann, nee, das ist jetzt eine Geschichte, die ist eher für Video geeignet oder das ist jetzt eine Geschichte, da setze ich meinen Fotos Töne hinzu und diese Flexibilität, die ist eine ganz große Chance.
Eine ganz große Chance. Denn wie niemals zuvor vermag ein einzelner Fotojournalist heute Geschichten zu recherchieren, auf packende Weise multimedial zu erzählen und sie auch selber zu verbreiten, praktisch im Alleingang und mit geringen Kosten. Die Entwicklung begann vor knapp 5 Jahren. Damals kam ein neuer Kameratyp auf den Markt.
Ich habe angefangen zu fotografieren, da habe ich tatsächlich noch meine Filme selber entwickelt und Abzüge selber in der Dunkelkammer gemacht. Und ungefähr 2008 kam dann die ganz große Revolution. Ich nenne bewusst diesen Begriff, weil eben neue Kameras auf den Markt kamen, mit denen man Videos professionell drehen konnte. Ich würde die Einführung der digitalen Spiegelreflex, der ersten, die auch Video aufzeichnen konnte, würde ich durchaus mit der Einführung der Leica 1924 vergleichen. Also das hat meines Erachtens einen ähnlich großen Einfluss auf den Fotojournalismus. Die Fotografen wurden viel wendiger, sie konnten schneller reagieren und mussten nicht mit großen Plattenkameras durch die Gegend laufen. Und das hat natürlich auf die Bildästhetik, auch auf die Themen einen großen Einfluss gehabt.
Die Einführung der Leica und mit ihr des Kleinbildformats 1924 machte das professionelle Fotografieren nicht nur billiger, sondern vor allem auch handlicher, wendiger und unauffälliger. Ähnlich die filmenden Spiegelreflexkameras von heute. Sie machen das Filmen für Fotografen viel einfacher und kostengünstiger. Und sie verschaffen ihnen Zugang zu einer Ästhetik, wie sie sonst nur mit ausgewachsenen Kinokameras möglich ist.
Das Besondere an diesen Fotokameras, die auch Video drehen können, ist eigentlich, dass die Hemmschwelle besonders niedrig ist. Die Hemmschwelle vor allem für Fotografen, weil es im Prinzip nur per Knopfdruck einzuschalten ist, dass man eben jetzt kein Foto macht, sondern ein Video aufnimmt. Hinzu kommt, dass diese Kameras natürlich eine ganz tolle Kinoästhetik im Prinzip bieten. Das bedeutet, dass der Bereich, wo die Schärfe liegt, dass der sehr gering gewählt werden kann und dadurch hat man natürlich einen sehr großen Einfluss auf die Bildgestaltung.
Möglich macht diese Kinoästhetik ein sogenannter Vollformatsensor, der in modernen Spiegelreflexkameras seit wenigen Jahren zum Einsatz kommt. Er erlaubt es, Schärfe und Unschärfe präzise zu setzen, was neue künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Er liefert auch bei wenig Licht exzellente und stimmungsvolle Bilder. Wie so oft in der Fotografie war es auch hier der technische Fortschritt, der formale Innovationen bei der Bildgestaltung erst möglich machte. Michael Hauri ist überzeugt, dass Multimedia-Journalisten künftig sehr gefragt sein werden. Also solche, die mit Ton und bewegten Bildern genauso behende umgehen können wie mit stehenden Bildern.
Ich bin der Meinung, dass es in 5 Jahren keine Fotojournalisten mehr braucht, sondern Multimedia-Journalisten. Deswegen nenne ich mich selber auch Multimedia-Journalist. Es wird auch in 10, 20 Jahren Fotografen natürlich brauchen. Aber ich denke, im Bereich der journalistischen, der redaktionellen Fotografie wird sich wahnsinnig viel verändern. Es braucht immer weniger Fotojournalisten, die eben nur Fotos, also stille Bilder machen können. Es braucht immer mehr visuelle Journalisten, Multimedia-Journalisten, die mit verschiedenen Medien, sprich also Ton, Video, Fotografie, umgehen können und das auf einem sehr hohen Niveau in eine Reportage setzen können.
Sie hören Reflexe. Und diese Sendung handelt von einer Revolution, die den Fotojournalismus erfasst. Obwohl heute Fotografie populärer denn je ist, dank Handykameras und sozialen Netzwerken, geht es dem professionellen Fotojournalismus schlecht. Doch nun erweisen sich Multimedia-Reportagen als das geeignete Format, die klassische Fotoreportage in die Zukunft zu führen. Und immer mehr Journalisten wenden sich dieser neuen Mischform aus Video, Fotografie und Ton zu. Unter ihnen ist auch Fabian Biasio, einer, der Geschichten aufspürt, die andere übersehen und die in den Medien oft keinen Platz finden. Der 37-jährige Fotograf dokumentiert seit 15 Jahren die Entwicklung des kriegsversehten Ex-Jugoslawien. In einem anderen Langzeitprojekt beschäftigt er sich mit der Todesstrafe in den USA. Zu beiden Themen hat er neben preisgekrönten Fotoreportagen auch mehrminütige Fotofilme geschaffen, Audiovisuals, wie sie Biasio nennt. Darin erzählt die Schwester eines zum Tode Verurteilten, wie ihr Bruder in einer amerikanischen Todeszelle die Giftspritze bekam.
You know what he did was a mistake, and they pulled the microphone up and they, I guess we started and then Warden nodded and they started injecting him. And my brother was just looking at me. And was looking straight at me.
Ruhig ziehen Fotografien über den Bildschirm. Ein eindringliches Zeugnis eines Abschieds. Ich besuche Fabian Biasio in seinem Studio in Luzern. Durch das Schaufenster des Gebäudes blickt man direkt in die Werkstatt des Fotografen. Überall Computer, Gerät, Akten.
Ich war als Jugendlicher begeisterter Kinogänger, habe Filmfestival in Locarno geliebt. Die Fotografie war für mich eine Zuflucht zur Einfachheit, weil das bewegte Bild damals war höchst aufwendig herzustellen. Da brauchte man teure Geräte, um das einigermaßen in einer guten Qualität zu machen, dass das eben im Kino laufen konnte. Ich habe mich für die Fotografie entschieden, weil dieses kleine Kästchen gibt mir die Möglichkeit, überall hinzureisen und Geschichten zu erzählen. Und jetzt bauen aber die Kamerahersteller in diese kleinen Kästen eigentlich hervorragende Videogeräte ein, die Videos in Kinoqualität machen können. Und das gibt mir eigentlich das Werkzeug in die Hand, auch ein bewegtes Bild zu machen.
Und diese kleinen Kästchen, diese filmenden Profi-Fotokameras, erlauben eine Arbeitsweise, wie sie für ein großes Film- oder Fernsehteam undenkbar wäre.
Dem Wesen des Fotojournalismus liegt sicher zugrunde, dass ein einzelner Autor sich intensiv mit einem Thema befassen kann und nicht eine Filmcrew aus mehreren Leuten bestehend, sondern ein einzelnes Individuum kann auf Menschen zugehen, ist höchst mobil. Und jetzt mit dieser Möglichkeit, dass diese eigentlich günstigen Kameras auch filmen, da kann ich als Einzelner, ich kann mich sogar als Tourist getarnt, kann ich Länder bereisen, die eben für eine Filmcrew vielleicht gar nicht offen wären. Und niemand kontrolliert mich, ob jetzt da noch eine Filmsequenz gemacht wird oder nicht. Und das ist eine großartige Möglichkeit, eben guten Fotojournalismus zu machen, der dann auch im Internet funktioniert, ohne eine große Filmcrew da, bestehend aus Kameramann, Tonmann und Journalist. Das kostet unheimlich viel Geld, sogar auch für ein Schweizer Fernsehen ist das sehr teuer, ein Dreierteam irgendwo hinzuschicken.
Darüber hinaus liegt der Reiz von Multimedia-Reportagen für Fabian Biasio in ihrer Intensität und Unmittelbarkeit. Die Betroffenen erhalten eine Stimme und sprechen direkt zum Publikum.
Vielleicht wirkt es auch einer gewissen Abgedroschenheit gegenüber einer Art Fotografie, die man schon sehr oft gesehen hat, vielleicht Kriegsfotografie mit schrecklichen Bildern. Das ist ein reelles Risiko bei der Kriegsfotografie. Und wenn ich jetzt aber noch ein kurzes Interview mit einem direkt Betroffenen führen kann, das dann untertitelt ist, dann wird das viel, viel eindrücklicher, wenn ich die Stimme höre, als wenn ich nur das Bild sehe. Ich habe vor 10 Jahren eine Geschichte fotografiert, die heißt «Tagebuch einer Exekution». Es erzählt das Leben von Tina Duroy in der Woche der Exekution ihres Bruders. Die ganze Geschichte wird noch viel, viel intensiver, wenn man Tina sprechen hört, zum Beispiel, was diese Exekution aus ihrem Leben schlussendlich gemacht hat, die sie mit ansehen musste.
Geschichten wie diese sind schwierig in den klassischen Medien unterzubringen. Zu hart. Fabian Biasios Fotoreportage einer Hinrichtung etwa wurde von mehreren Magazinen und Zeitungen abgelehnt, bis er dafür einen der wichtigsten Fotopreise der Schweiz gewann. Das Großartige an Multimedia-Reportagen findet Biasio, dass er dank dem Internet in Eigenregie publizieren kann.
Für mich ist das auch eine wunderbare Möglichkeit, meine Bilder dem Publikum zu zeigen, ohne den doch eher unsicheren Umweg über eine Redaktion machen zu müssen, die vielleicht im Alltagszwang, die haben jetzt nicht Platz, mehrere Seiten mit meinen Fotos zu drucken, das verstehe ich gut. Aber das Internet, das ist frei, da kann sich jeder meine Bilder anschauen. Das Internet ist eine Demokratisierung. Ich kann mich direkt ans Publikum wenden, ohne Umweg über eine Druckmaschine, die wahnsinnig teuer ist. Im Internet kann ich tausende von Klicks auf mein Audiovisual kann ich generieren, wenn es gut gemacht ist. Das ist sehr schön.
Ein Publikum im Internet gefunden hat etwa Fabian Biasios Multimedia-Reportage aus Fukushima. Kürzlich, 2 Jahre nach der Atomkatastrophe, reiste er ins Sperrgebiet, um mit den Betroffenen zu sprechen. Fabian Biasio kommentiert die Bilder.
Wir sehen da die Aussicht aus meinem Hotelfenster in Fukushima auf die Straße. Es ist eine Zeitrafferaufnahme, wie die Sonne aufgeht in Fukushima. Wir sehen hier eingeblendete Texte. Was ist damals passiert nach dem 11. März 2011? Zum Beispiel 14. März, Explosion in Reaktorblock Nummer 3. In den folgenden Tagen gab es dann radioaktiver Niederschlag über der Präfektur Fukushima. In der Folge wurden rund 80.000 Menschen evakuiert. Wir sind jetzt hier in diesem verlassenen Shinto-Schrein, ein sogenannter Hotspot. Ein Ort, wo sich besonders viel radioaktive Strahlung niedergeschlagen hat. Und das Becken zur rituellen Waschung, das ist verschlammt. Das heißt, der Schrein wird eigentlich wirklich nicht mehr besucht, weil es zu gefährlich ist, dort sich lange aufzuhalten. Und jetzt hören wir das Geräusch des Dosimeters. Das ist ein erstes Porträt des Films eines jungen Japaners, der sein Haus, seine Arbeitsstelle verloren hat. Und da hatte ich dann unglaublich Glück, als ich in diesem Schrein gedreht habe. Plötzlich begann es zu schneien und das war wunderbar, das auch auf Video aufzunehmen, weil der radioaktive Niederschlag vor 2 Jahren kam mit dem Schnee. Wir hören hier Kenta Sato, ein junger Japaner, der mit seinem Vater ein Geschäft betrieben hat. Und er ist nun seit fast 2 Jahren evakuiert, hat seine Arbeit im elterlichen Betrieb verloren. Und hier sind wir im Auto und fahren eigentlich auf den Checkpoint zu, der ins Sperrgebiet führt. Und Die Videokamera läuft jetzt und das wirkt natürlich viel mehr, wenn man auf diese vermummten Gestalten zufährt, als wenn man das einfach fotografiert. Wir haben dann das Haus von Kenta besucht. Tagsüber darf er sich dort aufhalten, in der Nacht muss er weg, weil die Strahlung zu hoch ist. Und wir haben ihn dann in seinem Haus interviewt. Sein Vater betrieben
ein Geschäft mit der Vermietung von Betongussformen für Wellenbrecher. Diese Formen müssen nun zuerst dekontaminiert werden, ehe sie wieder benutzt werden können.
Doch stellen sich bei all dem auch Fragen. Wie unterscheidet sich eine Multimedia-Reportage wie diese von einem Film? Ist das Genre gar nicht so neu und revolutionär, wie es scheinen will? Und schaut ein Fotograf anders als ein VJ, ein Videojournalist? Fabian Biasio bricht eine Lanze für den fotografischen Blick.
Ich möchte mich nicht als VJ bezeichnen, weil VJs, die arbeiten ganz schnell mit einer kleinen Kamera. Ich bin Fotograf mit einer Kamera, die filmt. Und in meinen Audiovisuals sind viele Fotografien zu sehen, das heißt stehende Bilder, gute Bilder, die keine Bewegung benötigen. Und dann gibt es wieder Dinge, die man einfach viel, viel besser mit einem bewegten Bild darstellen kann. Ob ich eine Fotografie mache oder die Kamera länger laufen lasse als Video, das ist immer ein Bauchentscheid vor Ort. Klar, man muss sich das gut überlegen, weil beides zusammen, das geht nicht. Man muss entweder filmen oder man muss fotografieren. Aber sehr oft sind das Entscheide in Sekunden, ob das jetzt ein bewegtes Bild gibt oder eine stehende Fotografie.
Eine Fotografie habe gegenüber Video einen deutlichen Vorteil, wenn sie in ein Audiovisual eingefügt werde.
Es gibt interessante Beispiele aus der Fotogeschichte, zum Beispiel dieses entsetzliche Bild, wo der Polizeichef von Saigon einem Gefangenen in den Kopf schießt. Dieses Bild hat den Pulitzerpreis gewonnen. Und von dieser Situation gibt es auch eine Filmaufnahme. Und diese Filmaufnahme ist nicht minder entsetzlich, im Gegenteil sogar entsetzlicher, weil man sieht dann, wie das Blut aus dem Kopf spritzt. Aber diese Filmaufnahme ist vergessen gegangen in den Archiven. Man kann sich an dieses Bild erinnern, wenn ich das erzähle, jeder sieht eigentlich dieses Bild vor sich. Aber der Film ist vergessen gegangen. Ich weiß auch nicht, weshalb. Vielleicht eine Fotografie, ja, prägt sich viel besser ein.
Deswegen müsse ein guter Multimedia-Journalist immer auch ein hervorragender Fotograf sein.
Es wird immer Platz geben für gute Fotografen, weil gute Fotografie gibt es schon seit über 100 Jahren. Und interessanterweise die Meister des Fachs im Audiovisual, zum Beispiel Ed Kashi oder Brian Storm, das sind alles hervorragende Fotografen. Und diese Audiovisuals funktionieren auch nur mit sehr, sehr guter Fotografie. Sonst funktionieren sie nicht wirklich gut, wenn es Platzhalterbilder sind, wenn man sich nicht entscheiden kann, ist das jetzt ein ein Video oder ein Foto, und wenn man halt zu wenig Material hat, dann verwendet man hier noch ein Platzhalterbild und da, dann wird das Resultat einfach nicht gut. Und diese wirklich guten Geschichten, die funktionieren dank hervorragender Fotografie, die auch in einem Fotobuch gezeigt werden können. Nur ist das Buch im Internet anklickbar und beinhaltet auch Töne. Das Buch spricht zu einem. Das ist eigentlich eine hervorragende Art und Weise, sich mit Fotografie zu beschäftigen.
Daneben spielt aber auch der wirtschaftliche Faktor eine Rolle. Müssen denn Fotografen heutzutage das Multimedia-Handwerk beherrschen, um überhaupt noch überleben zu können?
Es gibt schon Auftraggeber, zum Beispiel der Spiegel, die bitten eigentlich den Fotografen gleich noch ein Video-Interview zu machen, zum Beispiel. Und ja, da möchte ich auch bereit sein dafür, mit dem Know-how. Das ist mir sehr wichtig. Ich glaube, das ist die Zukunft. Auch wenn im Moment noch niemand weiß, wie man das überhaupt finanziert. Das ist alles sehr aufwendig, vor allem der Schnitt eines Audiovisuals ist viel mehr Arbeit als zum Beispiel ein Fernsehbeitrag, weil in einer kurzen Zeit braucht es eine wahnsinnige Flut von abgestimmter Information auf dem visuellen, auf dem Audiobereich, inhaltlich. Die Interviews sind kürzer gehalten, weil es ja im Internet läuft. Beim Fernsehen kann man ohne weiteres ein 2-3-minütiges Interview zeigen. Die Leute schauen das, die sitzen auf dem Sofa. Beim Internet klicken die Leute innerhalb von Sekunden weg, wenn sie nicht das Gefühl haben, das interessiert mich jetzt. Und damit muss man umgehen können.
Es ist eine Vielzahl neuer Aufgaben und Techniken, mit denen Multimedia-Journalisten umzugehen haben. Doch für Michael Hauri und Fabian Biasio in dieser Sendung und für viele andere Fotojournalisten weltweit lohnt sich dieser Effort. Eine Geschichte bis ins letzte Detail gestalten und kontrollieren zu können, sie dann ungehindert im Internet zu verbreiten, mit eindringlichen Mitteln wie Sprache, Ton und Bewegtbild die Leute zu berühren, Geschichten zu erzählen, die sonst überhört und keine Öffentlichkeit finden würden, das alles macht es für sie lohnenswert. Das war Reflexe, am Mikrofon Sascha Renner.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.